über Weissagung, über den Christus, über den Messias zu reden. Und ja, da wollte ich heute weitermachen. Dauert allerdings ein kleines bisschen, weil irgendwie ist der PC ausgegangen. Nein, nein, alles gut, ich bin sofort da, ganz schnell. So, ah ja, super. Ja, über Weissagung über den Christus zu sprechen. Nochmal zur Erinnerung, Christus heißt der Gesalbte, auf Hebräisch heißt das Meschiach. Wir sagen hier im Deutschen dann Messias dazu. Griechisch sagt man Christos und Latein wäre Christus. Also wir sind sehr von der katholischen Kirche beeinflusst worden, sonst würden wir alle Christos sagen, weil das war die ursprüngliche Sprache, wie das Neue Testament geschrieben wurde. Aber das ist auch egal, wir wissen auf jeden Fall, wer gemeint ist und ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, ob wir Christos oder Christus sagen. In Israel wurden zwei Menschen gesalbt, und zwar der König und der Hohepriester, das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt. Und Jesus war beides in einer Person. Er war auf der einen Seite König Israels und auf der anderen Seite gleichzeitig auch der Hohepriester. Jesus ist zwar nicht unser König, aber er ist unser Herr. Na, also als Herrscher, wenn wir ihn als König sehen, ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Auch wenn er König Israels ist. Es ist ja noch Weihnachtszeit und ich möchte heute mal mit der Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium nach Johannes anfangen, so daraus zitieren. Das ist ja das Evangelium, wo Johannes den Blick auf Jesus als Gottes Sohn lenkt. Also auch die Sicht aus Gott, also von Gott auf Jesus tun. Und zwar Johannes 1, Vers 9 bis 14, ganz am Anfang ist das. Johannes 1, Vers 9 bis 14. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, und seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also der König Israels. Der König Israels kommt in sein Reich. Und wird nicht angenommen. Er wird ausgeschlossen von seinem eigenen Volk. Aber das Gute ist, es gab welche, die nahmen ihn an. Es gab Menschen, die nahmen ihn an. Auch wenn er den Thron damals nicht besteigen konnte, hat er doch Macht über diese Menschen, die ihn aufnahmen und er hat ihnen das Anrecht gegeben, Gottes Kinder zu werden, Gottes Kinder zu sein. Also jeder, der ihn aufnimmt, hat Anrecht, Gottes Kind zu sein. Und zwar mit allen sind auch wir gemeint, nicht nur die Nachfahren Jakobs nach dem Fleisch nach, sondern auch die, die nach dem Glauben aus Abrahams Samen sind. Und das ist ja die Gemeinde heute, auch aus den Heiden. Ja, letztes Mal hatten wir, ja, Weissagung, jetzt weiß ich gar nicht. Ja, doch, letztes Mal hatten wir die Weissagung, dass Christus als Gottes Sohn ist, dann Christus als Same der Frau, also als Mensch. Christus als Überwinder der Schlange, also Christus als Überwinder Satans und der Sünde. und Christus als der Same Abrahams und der Quelle des Segens. Ja, heute machen wir weiter mit Christus als Nachkommen Jakobs und Judas, Christus als Nachkomme Davids, Christus als Herrscher über die Heidenvölker und Christus als ewiger Herrscher auf Davids Thron. Ja, wie letztes Mal stelle ich auch die Prophezeiung des Alten Testaments und die Erfüllung im Neuen Testament gegenüber und wir schauen mal uns das gemeinsam an. Ich möchte am Anfang aus 4. Mose 24, Vers 17 und 19 lesen. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Er wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Edom wird sein Besitz und Seir zum Eigentum seiner Feinde werden. Israel aber wird Mächtiges tun. Von Jakob wird ausgehen, der herrschen wird, und er wird umbringen, was von der Stadt übrig ist. Also aus Jakob heraus wird ein Stern aufgehen, und er wird die Feinde Israels zerschmettern. Aus Jakob wird der ausgehen, der herrschen wird, und er wird die Feinde umbringen. Das ist eine Vorhersage, die ja damals Israel gegeben wurde, als sie noch in der Wüste waren. 1. Mose 4, Vers 49 bis 49, Vers 10. Da steht, also da hat Gott Prophezeiung oder Vorhersagen über das Volk Israels gemacht oder wie sie sind, wie der Charakter dieses Volkes ist. Und in 1. Mose 49, Vers 10 steht, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Shiloh bedeutet der Ruhebringer. Also es könnte einmal ein Stab sein oder auch eine Person, also einer, der Ruhe bringt. Also Shiloh könnte man, wenn man sich so was vorstellt, würde ich fast einen Schäferstab, mit dem er auch die Schafe ja, zu sich zieht oder aus Gefahr herausholt, bergen kann. Ja, aber auch die Person selbst, also der Ruhebringer kommt. Hiermit ist Jesus gemeint und zwar ein Ruhebringer erinnert mich sehr stark an einen Schäfer. Und ja, wir haben heute viel von Schafen gehört und ich mache auch keine Ausnahme. Ich werde auch davon weitererzählen, aber jetzt nicht so ausführlich, sage ich mal. Aber es wird auch vorkommen. Ja, im Neuen Testament können wir lesen in Hebräer 7, Vers 11 bis 14. Hebräer 7, Vers 11 bis 14. Also ich habe die Verse 11 bis 13 extra dazu genommen. Wir hatten ja schon gesagt, ne, dass der Hohepriester und der König gesalbt werden. Und ich habe jetzt die Sachen über den Hohepriester auch dazu genommen, auch des Zusammenhangs wegen. Also Hebräer 7, Vers 11 bis 14. Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aaron benannt wird? Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner am Altar gedient hat. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist. Und zu diesem Stamm hat Mose nichts über das Priestertum geredet. Na, also ist ganz klar, das Priestertum ging an den Stamm Levi, an den Nachfolgen von Levi. Und Juda ist die Linie des Königs. Und Jesus ist aus Juda. Die Leviten sollten den Priesterdienst nach Aarons Weise vollführen und in Israel aufrechterhalten, nach Aarons Weise. Mit Jesus ist aber dieses Priestertum ein für alle Mal abgesetzt worden, auch wenn es nach Jesu Tod und Auferstehung noch die Priester längere Zeit gab, so lange bis der Tempel dann abgerissen wurde. Aber es war wertlos, der Gottesdienst, den sie gemacht haben, der war absolut nichts wert vor Gott. Erstens, weil sie mitten herzlich dabei waren und zweitens, weil Jesus das Ganze erfüllt hat. Den ganzen Zweck, das Ganze war ein Vorschatten auf Jesus. Und jetzt Melchisedek hat ja einen anderen Gottesdienst gehabt. Er hat ohne Gesetz Gott angebetet und hat ohne Gesetz Gott geopfert. Er kannte das Gesetz nicht, es gab es nicht. Jesus kannte das Gesetz. Er ist ja immerhin auch der Urheber des Gesetzes. Und er kannte das ganz genau und hat es ganz genau befolgt. Melchisedek, der hat im Glauben das alles gemacht. Und Jesus auch im Vertrauen auf seinen Vater. Der Priesterdienst, die Vergebung des Volkes, wenn sie dann wirklich dieses Opfer gemacht haben, weil es gab ja so viele Jahre in Israel überhaupt gar keinen Pascha, haben sie nie gefeiert und entsprechend wurde auch nie das Blut vom Altar gebracht. Und in den Jahren, wo sie es gemacht haben, ja, ihr Herz war nicht dabei. Gott war zwar treu und hat die Vergehen des Volkes vergeben, um des Bundes mit Abrahams willen. Aber das Volk musste dafür auch unter anderem dafür in die Verbannung gehen. Einmal. Und jetzt 2000 Jahre fast hatten sie kein Land, kein eigenes. Jetzt endlich kehren sie zurück, weil Gott wieder mit ihnen anknüpft. Auch wenn sie immer noch weit weg von Gott sind, aber Gott ist da. Ja, Jesus stammt aus dem Stamm Juda und so kann er keinen levitischen Priesterdienst machen, sondern er ist Priester nach der Art Melchisedeks und mit seinem Opfer, seinem endgültigen, einzigen Opfer, das einzige Opfer, was Gott auch akzeptiert hat, hat er das letzte Opfer gebracht, das für Vergebung der Sünden notwendig ist. Das einzige, letzte und richtige Opfer. Ja, lasst uns Offenbarung 19, Vers 15 bis 16 lesen. Offenbarung 19, Vers 15 bis 16. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ja, hier steht, er wird mit eisernem Stab weiden. Also hier geht's um Schafe, definitiv, um Schafe und auch um Böcke. Schafe und Böcke. Lasst uns Matthäus 25, Vers 31 bis 34 und den Vers 41 nehmen wir noch dazu. 31 bis 34 und Vers 41. Matthäus 25. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Dann wird er auch den zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Ja, Jesus ist König Israels, definitiv. Doch hat ihn sein Volk nicht auf den Thron gelassen. Sie haben ihn nicht aufgelassen. Aber sein Wort ist zu den Heiden gekommen. Und sie haben ihn angenommen. Zum Teil nicht alle natürlich, aber die haben das Wort angenommen. Er durfte den Thron nicht besteigen, aber er wird den Thron besteigen, wenn er das zweite Mal es versucht, wenn er wiederkommt. Sein zweiter Versuch, ihn zu besteigen, ja, was heißt Versuch? Der erste war klar, er kam als Diener. Aber ihn haben sie ja als König nach Jerusalem reingeholt und letztendlich da gekreuzigt. Also abgelehnt, diesen König. Auch wenn sie am Anfang froh waren, aber dann war ihnen der König nicht genehm, denn er hat zu sehr die Wahrheit gesprochen, anstatt sie zu loben und ihnen zu zeigen, wie stolz er ist, ne, dass sie doch Gottes Volk sind. Sie waren nicht Gottes Volk, sie waren so weit von ihm weg. Nach dem Fleisch ja, nach Abrahams Bund ja, aber die meisten Menschen waren sehr weit von ihm weg. Also hier steht auch, Jesus wird über die Heidenvölker herrschen und richten. Und wie gut ist es, wenn man jetzt schon zu seinen Schafen gehört? Wenn wir zu seinen Schafen gehören, sind wir auf der rechten Seite, jetzt schon auf der rechten Seite. Natürlich ist das, was hier steht, ist natürlich auch Zukunft. Ne, weil das wird dann sein, wenn er wiederkommt. Dann wird er die Völker scheiden, ne, und er wird auch sein Volk richten. Er wird alle richten. Aber wir haben durch Jesus ja den besten Anwalt und uns kann in diesem Gericht nichts passieren. Allerdings, na, so ein Stab kann auch manchmal, ist auch manchmal nötig, so ein Schaf mal zu motivieren, indem man auch schlägt, meine ich. Indem man es nicht nur führt, sondern auch durchaus mal weg da, ne, einen drüber gibt. Na, und ja, wir kommen zwar nicht mehr ins Gericht, aber durchaus haben wir auch ein anderes Gericht. Und dort gibt es auch Feuer. Da werden unsere Werke geprüft. Haben wir gute Werke vorzuweisen? Haben wir auf die Stimme unseres Hirten gehört? Haben wir darauf geachtet, die Umzäunung nicht zu überspringen, um dann den bösen Dackel in die Fänge zu fallen? Tja, also wir haben schon die Pflicht, um nicht den Stab immer wieder zu spüren, was wir nötig haben, oft leider doch, zu hören, wirklich auf sein Wort zu hören oder auch mal hin und wieder einen überzukriegen, damit wir auch dann wieder daran erinnert werden, dass wir gehorchen müssen. Ja, 1. Chronik 17, Vers 11 bis 14. 1. Chronik 17, 11 bis 14. Und es wird geschehen, wenn deine Tage, Davids Tage, also, ne, wenn, und es wird geschehen, wenn Davids Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen und sein Thron soll auf Ewigkeit feststehen. Ja, das ist eine Weissagung sowohl über Salomo als auch über Jesus, über beide. Das Interessante ist, dass beides auch ineinander übergeht. Warum hat Salomo diese Weissagung gekriegt und nicht David? David war doch der Freund Jesu. David wollte auch dem Herrn ein Haus bauen. Warum nicht über David, sondern über Salomo? Das Interessante ist, David wollte ein Haus bauen und Salomo sollte es tun, weil an Davids Händen klebte auch Blut, er hat viel Krieg geführt, an Salomos nicht. Das war mit einer der Gründe, weshalb das an Salomo ging und nicht an David. Und Salomo hatte diesen Tempel gebaut. Er hat diesen Tempel gebaut. Aber wer hat den Thron da reingebracht? Wessen Thron ist das? Hat Salomo jemals auf dem Thron, auf der Bundeslade im Allerheiligsten, im Tempel gesessen? Nein, hat er nicht. Aber der Sohn Gottes? Ja. Er hat da drauf gesessen. Salomo baut den Tempel und Jesus setzt diesen Thron dahin. Damals noch nicht als Jesus, sondern als Jahwe. Setzt er den Thron da hinein und besteigt ihn da auch. Er besteigt diesen Thron. Salomo hat zwar einen eigenen Thron, aber der steht bei ihm im Palast. Da hat er einen eigenen Thron, aber der Thron, von dem hier geredet wird, ist tatsächlich der Thron Gottes. Und Salomo durfte diesen Tempel bauen, den Thron hat aber Gott hineingesetzt und Jesus ist der Einzige, der als Mensch auf diesem Thron sitzen wird. Er ist auch Gott. Er ist ja auch der Einzige, der das Allerheiligste betreten durfte, weil das Allerheiligste ist hochheilig, da darf man ohne Sünde, da darf man mit Sünde nicht rein. Er ist fähig, sich dahin zu setzen. Ja, im Neuen Testament lesen wir im Lukas, Vers 1, 32 bis 33. Lukas 1, Vers 32 bis 33. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Also der Thron, das Problem ist hier, Thron ist einmal natürlich ein Thron, wo man drauf sitzt, ein Herrschersitz. Aber auf der anderen Seite ist damit aber auch die Königswürde gemeint. Und jetzt in diesem Fall ist es natürlich die Königswürde, die von David über an den Herrn Jesus geht. Also Jesus wird groß sein, der Größte sein, nicht nur groß, der Größte sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm diesen Thron geben. Und er wird dann regieren über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit. Und dieses Reich wird dann kein Ende haben. Jetzt sagt man natürlich, das Friedensreich, 1000 Jahre. Und danach ist Ende. 1000 Jahre ist keine Ewigkeit. Das ist eine lange Zeit. Das ist länger, als jeder Mensch gelebt hat bisher. Selbst mit Tuschelach hat die 1000 nicht erreicht. Ganz knapp drunter. Aber 1000 Jahre sind keine Ewigkeit. Aber das heißt nicht, dass wenn der Thron hier auf der Erde ist und das Friedensreich endet, die ewige Stadt bleibt bestehen. Sie wird wieder in den Himmel kommen und Gott wird dann die Erde nehmen, zusammenklappen, den Himmel nehmen, zusammenklappen und alles wieder neu schaffen. Es wird eine neue Schöpfung werden. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen wird, weil das wird perfekt sein, so wie Gott perfekt geschaffen hat, nur es ist nicht mehr perfekt. Diese Welt ist nur noch ein ziemlich zerstörtes Bild von Perfekten. Also Gott wird dieses Reich neu aufbauen, wird sein Reich neu aufbauen. Und dann wird er auch wirklich der König über alle Menschen sein. Da wird er als Gott und als König über uns herrschen. In der Apostelgeschichte 13, Vers 22 und 23 sind auch schöne Verse, die zeigen, dass Jesus wirklich ein Nachfahre Davids ist und auf den Thron ist und König ist. Apostelgeschichte 13, Vers 22 bis 23. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, also nachdem er Saul abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, ein Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Ja, Jesus, wenn David schon ein gutes Zeugnis bekommen hat, Jesus hat noch ein viel besseres Zeugnis bekommen von Gott. Also wenn David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, dann ist Jesus noch viel mehr nach dem Herzen seines Vaters. Er war perfekt, es gab nicht einen Fehler, den Gott an seinem Sohn gesehen hat. Und doch in einem Moment war er der schlimmste Verbrecher der ganzen Welt, als er die Sünde für uns auf sich nahm. Ja, in dem Moment war er der schlimmste Verbrecher, den es je gab, weil er hat alle Sünden ans Kreuz gebracht. Es gab keinen Schlimmeren als Jesus, und das, obwohl er gerecht war. Und das Zeugnis des Hauptmanns, der ihn gekreuzigt hatte, dieser Mann war gerecht. Und wahrlich, dieser Mann ist Gottes Sohn. Wahnsinn, welches Zeugnis Jesus bekommen hat oder wirklich auch heute bekommt von Menschen, die ihn jetzt kennenlernen. Wir wissen, Jesus ist perfekt. Manchmal vergessen wir es wieder, aber letztendlich können wir immer wieder feststellen, er hat keinen Fehler gemacht. Er ist der Gerechte, der ja für unsere Schuld gestorben ist. Ja, Psalm 45, Vers 7 bis 8. Psalm 45, Vers 7 bis 8. Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Also Gott ist so gerecht, dass er nur den absolut Gerechten so salben kann, mit Freudenöl salben kann, mehr als alle anderen, die er gesalbt hat, den König David. Jesus ist der einzige König nach dem Herzen Gottes. Der einzige König nach dem Herzen Gottes, der in allem hört, was sein Vater sagt. David war sehr gut. Und wir lesen ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber noch nicht perfekt. Und er wurde auch gesalbt. Aber mehr noch wurde Jesus gesalbt. Ja, kommen wir jetzt zum Abschluss. Matthäus 25, Vers 31 möchte ich noch lesen. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Ja, das ist etwas, was wir erwarten. Das ist vorhergesagt und das ist, wenn wir Advent feiern, worauf wir warten. Das ist Advent. Advent bedeutet Ankunft. Und nicht die erste, die war schon. Ne, früher wurde mir immer gesagt, ne, das Christkind kommt bald, ne, deswegen durfte ich nicht ins Wohnzimmer, ne, weil es möchte die Geschenke verstecken für mich. Solche Sachen alles, total blöd, naiv und alles. Jesus ist als kleines Kind in diese Welt gekommen und das ist eine Tatsache. Aber warten, na, Advent und Weihnachten hat nichts miteinander zu tun. Warten tun wir auf das zweite Wiederkommen. Das ist wirklich Advent. Und er wird kommen und dann wird sein Thron in Ewigkeit bestehen. In Ewigkeit. Amen. Ja, lasst uns aufstehen und beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass ja, wir dich als ja, unseren Herrn angenommen haben, dass du jetzt unser Hirte geworden bist, dass wir ja, dir vertrauen können, Herr. Aber du weißt auch, dass wir dumme Schafe sind und oftmals ja, unsere Herkunft vergessen, dass wir dein sind, Herr. Ja, du erinnerst uns immer wieder daran und dafür danke ich dir. Herr, ich bitte dich, ja, schenke, dass wir ja, immer mehr schauen auf dich und ja, besser werden in der Nachfolge und dir immer treuer werden auch. Ja, schenke, dass wir ja, unser Herz auf dich ausrichten können und ja, auch vor allem die Ankunft wirklich erwarten im Herzen. Herr, ja, du hast selbst gefragt, ne, ja, wenn der Tag ist, sind wir darauf vorbereitet und ja, oftmals denke ich, warum nicht heute? Wäre doch viel schöner, jetzt endlich Schluss zu haben, aber ja, du prüfst unseren Glauben auch dadurch, dass wir auch an dich festhalten. Herr, schenke, dass wir treu bleiben und ja, segne du uns. Amen.
Singen wir ein Lied vielleicht noch? Der Beutel geht noch einmal rum und danach sind alle herzlich eingeladen zum Kaffeekuchen.